Guten Tag und herzlich willkommen zur Sendung Das Raumfahrtjournal. Es ist die zweite Ausgabe im Jahr 2026 und mein Name ist Detlef Höhner. Hier sind die Themen in der Übersicht. Galaxienbildung 1,4 Milliarden Jahren nach dem Urknall. Was es damit auf sich hat, das frage ich und bespreche ich mit Niklaus Sulzenauer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg, der an diesen Forschungsergebnissen beteiligt war. Wir schauen zum Mars, denn da gab es ein Jubiläum. Der Mars-Rover Perseverance ist 5 Jahre auf der Oberfläche unseres äußeren Nachbarplaneten im Einsatz und hat eine Reihe hochinteressanter Forschungsergebnisse geliefert. Hierzu informiert Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Weltraumforschung. Ein weiteres wichtiges Thema ist die internationale Raumstation, die zurzeit die 74. Stammbesatzung beherbergt und wieder 7 Mannschaftsmitglieder auf der Station arbeiten, forschen und das Ganze am Laufen halten. Hierüber spreche ich mit Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Und natürlich werfen wir einen Blick auf den Start der Artemis II-Mission, die 4 Menschen in Richtung Mond zu einer Umfliegung führen soll. Natürlich schauen wir auch zu der zweiten Raumstation, die bemannt unseren Planeten umkreist, nämlich die chinesische Tiangong. Dort ist die 10. Crew im Einsatz mit 3 Menschen an Bord, dazu später mehr. Den Reigen der Informationen beschließt das Astronautische Tagebuch mit der Ausgabe Januar 2026. Darin informieren wir über alle Raumfahrtmissionen, die in diesem Zeitraum stattgefunden haben. Ich bitte nun die Hörerinnen und Hörer, sich zurückzulehnen, zu entspannen. Und wer Bedenken hat, sollte sich auch anschnallen, denn unsere Reise ins All beginnt. Eine überraschende Beobachtung bereitet Astronomen seit 2 Jahrzehnten Kopfzerbrechen. Nur wenige Milliarden Jahre nach dem Urknall existierten bereits massereiche und entwickelte Galaxien. Forschende hatten erwartet, von dieser frühen Phase der Geschichte unseres Universums nur Galaxien mit jungen Sternen und aktiver Sternentstehung zu finden. Stattdessen gibt es viele elliptische Galaxien mit älteren Sternpopulationen und sehr wenig kaltem Gas, aus dem Sterne entstehen konnten. Diese Beobachtungen stellen eine Herausforderung für Modelle dar, die das Entstehen von Strukturen im Kosmos beschreiben. Eine Gruppe unter der Leitung von Astronomen des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie hat nun große Fortschritte beim Verständnis dieser Systeme erzielt. Hierzu begrüße ich Niklaus Sulzenauer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg. Ich sage es immer wieder gerne, das große 100-Meter-Teleskop. Schönen guten Tag, Herr Sulzenauer.
Guten Tag.
Sie sind an einem Projekt mit beteiligt gewesen, was hochinteressante neue Erkenntnisse liefert, nämlich es geht um Galaxienbildung und nicht irgendwo, sondern vor allen Dingen auch in der Zeit, unmittelbar nach dem Urknall. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern dazu genauer sagen? Was ist da das neue Interessante?
Ja, also wir haben herausgefunden, wie eventuell Galaxienhaufen entstehen. Und dieser Prozess muss sehr früh begonnen haben. Und was jetzt komplett neu ist, dass wir schon fast fertig ausgebildete Galaxienhaufen nur 1 bis 2 Milliarden Jahre nach dem Urknall finden können.
Und wann war der Urknall?
Circa 13,8 Milliarden Jahre in der Vergangenheit.
Und was ist jetzt das Besondere? Also erstmal muss ja ein bestimmter Stoff entstehen nach dem Urknall, nämlich Elemente, Moleküle und so weiter. Und daraus bilden sich dann entsprechende Körper.
Genau. Also es hängt alles zusammen mit dem Problem der Galaxienentstehung. Also der klassische Ansatz ist, dass Galaxien sich langsam bilden, sie langsam Gas ansammeln im Laufe von vielen Milliarden Jahren. Und von kleineren Körpern, wie Sie schon gesagt haben, zu größeren Strukturen anwachsen, bis wir dann später bei Spiralgalaxien und dann sogar bei elliptischen Galaxien landen können. Nun ist es aber so, dass es schon recht weit entwickelte Galaxien im frühen Universum gegeben hat, wie Beobachtungen jetzt am laufenden Band zeigen. Und das war ein bisschen ein Problem zu erklären. Und hier hoffe ich, dass unsere Forschung etwas mehr Licht auf diesen Bereich werfen kann, der massereichen Galaxienentstehung.
Was ist da speziell Ihre Sache? Wo haben Sie das genau gefunden oder beobachtet, muss man ja sagen? Gefunden ist vielleicht der falsche Begriff.
Genau, also wir haben das Südpolteleskop verwendet, was fast exakt am Südpol positioniert ist, um einen großen Bereich am Himmel bei Millimeterwellenlängen über viele Jahre zu kartieren. Und dort besonders seltene, helle Millimeterstrahler zu finden. Und diese Millimeterstrahler ist im Prinzip Staub aus dem frühen Universum. Und wir nehmen an, dass dieser Staub ganz essentiell ist für die Sternentstehung und dann letzten Endes eben auch für die Bildung dieser galaktischen Strukturen, die ja dann aus Sternen, Gas und Staub bestehen.
Das ist ja letzten Endes ein evolutionärer Prozess. Also man kann sagen, von niederen Ausgangsmaterialien, Strahlung, dann bilden sich die ersten, man könnte sagen, Stoffe, Atome. Und die ballen sich dann zu entsprechenden Molekülstrukturen zusammen. Und aus denen entstehen dann die uns bekannten, vielleicht noch nicht ganz bekannten, größeren Körper, die dann zu Galaxien heranwachsen. Könnte man das so sagen?
Genau, das könnte man so sagen. Also das passt doch genau in das, was wir auch in unserer Milchstraße, in unserer galaktischen Nachbarschaft beobachten, dass Gaswolken, die mit schweren Elementen, Sauerstoff, Kohlenstoff und so weiter angereichert sind, dass diese Staubkörner, möchte ich sagen, bilden können. Dieser Staub ist ganz wichtig, um diese Wolken zu kühlen. Mit der Kühlung können sich hier weitere Moleküle kondensieren auf den Staubkörnern und bilden dann letzten Endes Sterne, wenn die Wolken dicht genug werden. Das sollte ein universeller Prozess im gesamten Universum sein. Und was natürlich hier ein gewisses Problem ist, dass im frühen Universum es praktisch nur Wasserstoff und Helium und ein paar Spuren von Lithium gegeben hat. Und da ist es natürlich schwierig, woher bekommen wir die schweren Elemente? Das ist immer noch ein aktuelles Forschungsgebiet. Aber was wir sagen können, es sind auf jeden Fall die Galaxien, wo dieser Prozess stattfindet. Deswegen wollen wir diese Galaxien identifizieren, um diesen Prozess genauer untersuchen zu können.
Kann das nun sein, dass Galaxien auch in ihrer Entwicklung, ich sage es mal jetzt ganz volkstümlich, eine primitive Struktur haben, die sich dann zu dem Gebilden herausarbeiten, wie wir sie heute sehen, wie zum Beispiel in unserer Milchstraße?
Ja, das ist ganz sicher so, weil sie müssen kleiner gewesen sein, weil letzten Endes kommt es auf die Dichte an. Umso dichter Gebiete sind, desto besser können sie sich entkoppeln von der Expansionsgeschwindigkeit des Universums. Wir wissen, dass es im frühen Universum eine sehr viel schnellere Expansionsgeschwindigkeit gegeben haben muss und deswegen braucht man auch höhere Dichten, um das Material sozusagen zusammenzuhalten. Und das wären dann eben auch diese Gebiete, die sich dann zu Galaxien im Laufe von ein paar Millionen Jahren ausbilden und in denen dann eben auch Sterne entstehen. Nur was eben nicht so klar ist, ist, wie groß diese Gebiete sein können und wie viele Sterne sich dann tatsächlich bilden können. Das war noch nicht klar und hier liefert unser Paper einen neuen Beitrag.
Und was konkret ist da jetzt das Neue?
Das Neue ist, dass sich eben Galaxien nicht unbedingt nur langsam über viele Milliarden Jahre bilden, also von kleinen Strukturen auf immer größere, sondern sich relativ schnell in vielleicht 100 Millionen Jahren oder ein paar hundert Millionen Jahren, was im Vergleich zur Lebensdauer der Milchstraße wirklich sehr kurz ist, dass hier schon Gebiete, große Gebiete aus dem intergalaktischen Raum herausbilden können, die sich entkoppeln von der Expansionsgeschwindigkeit des Universums und praktisch auf einen Schlag relativ massereiche Galaxien formieren.
Jetzt muss ich mal ganz naiv fragen, wäre es auch möglich, dass schon in diesem Frühstadium logischerweise sich vielleicht auch schon Planeten herausgebildet haben in den Galaxien um die jeweiligen Fixsterne, die sich herausbildeten und dass unter Umständen vielleicht auch auf diesem Planeten schon in diesem frühen Stadium sich Lebensformen gebildet haben könnten?
Also zu den Lebensformen, das weiß ich nicht genau, dazu kann ich nicht viel sagen. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich hier auch Planeten gebildet haben um einige dieser Sterne. Was ich dazu sagen muss, ist, dass wir annehmen dürfen, dass hier sehr viel massereiche Sterne entstehen werden und eventuell etwas weniger masseärmere Sterne, so wie die Sonne, wo wir in der Milchstraße die meisten Planeten finden und noch kleinere Sterne, noch Zwergsterne, wo wir die meisten Planeten finden. Also wir nehmen an, dass im frühen Universum viele Sterne relativ massereich und sehr, sehr energetische Sterne waren mit sehr hohen Leuchtkräften, um denen Planeten oder Leben auf Planeten es eventuell schwer haben könnte. Aber das ist noch nicht wirklich bekannt, denke ich, aber sicher ein sehr interessantes Forschungsgebiet.
Ich gehe davon aus, dass massenreiche Sterne in der Regel auch nicht so eine lange Lebensdauer haben.
Ganz genau so ist es. Massereiche Sterne haben vielleicht eine Lebensdauer von 5 bis 10 Millionen Jahren im Vergleich zu den 10 Milliarden, wie sonnenähnliche Sterne aufweisen. Aber für mein Forschungsgebiet bedeutet das, dass die Anreicherung mit schweren Elementen, die zu einem guten Teil aus Supernova-Explosionen kommen, hier natürlich ein sehr beschleunigter Prozess, hier sehr beschleunigt stattfinden kann, wenn wir eine große Anzahl von massereichen Sternen haben, von denen viele auch aus Supernova explodieren und dadurch schwere Elemente freigeben, die wiederum für vielleicht sonnenähnliche Sterne ein neues Baumaterial liefern können.
Ihre Beobachtungen sind ja praktisch ein Rückblick wie eine Zeitmaschine. Und könnte man sich vorstellen, dass diese Objekte, die Sie heute erst sehen, dass die unter Umständen noch existieren?
Ja, absolut. Also das ist auch ein Teilaspekt von unserer Arbeit, dass wir versuchen, die Objekte, die wir in der Nachbarschaft der Milchstraße aufspüren können, eben diese massenreichen elliptischen Galaxien, dass wir versuchen, diese zu verbinden zu ihrer Bildungsphase, zu den Systemen, aus denen sie dann später hervorgegangen sind. Und wir nehmen an, dass was wir hier in dieser Arbeit beobachtet haben, ist wirklich eine ganz frühe Phase einer massereichen elliptischen Galaxie, die sich gerade erst bildet, eben nur wenige Milliarden Jahre nach dem Urknall.
Wer an diesen Beobachtungen hatte unter anderem mit Anteil? Sie zum Beispiel sind ja selber in diesem Projekt massiv involviert.
Genau, das ist richtig. Also das Projekt nahm den Ursprung vor über 10 Jahren mittlerweile, eben mit dem Südpol-Teleskop, das diese seltenen Millimeter-Emitter selektiert hat. Und später dann wurden mit einer Forschungsgruppe um University of Illinois und University of Chicago wurden dann Nachfolgebeobachtungen angestellt mit dem ALMA, Millimeter, Submillimeter Atacama Array in Chile, wo praktisch mit höherer, also oder mit besserer räumlicher Auflösung diese Millimeterquellen beobachtet wurden und man dann festgestellt hat, dass viele davon entweder einzelne sehr helle Galaxien sind oder eben aus Strukturen von mehreren interagierenden Galaxien aufgebaut sind. Und das spektakulärste Objekt war dieses, was ich in meiner Studie vorstelle, aber es gibt noch viele weitere. Über 80 wurden hier identifiziert mit dem ALMA Teleskop Array und ganz maßgeblich beteiligt war hier mein Betreuer von meinem Doktorat, Axel Weiß, von Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn. Aber wir haben Beteiligung aus der ganzen Welt, also auch aus Kanada und aus vielen anderen Ländern. Arbeiten hier Menschen zusammen, um diese Objekte besser verstehen zu können.
Letzten Endes geht es hier darum, zu wissen, wo kommen wir her und wohin geht unsere Reise.
Ganz genau, das ist unser Ziel.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Niklaus Sulzenauer und möchte die Hörerinnen und Hörer daran erinnern, dass man sich das Ganze auch mal anschauen kann, wie das aussieht, nämlich auf der Internetseite des Max-Planck-Instituts für Radioastronomie. Da gibt es unter anderem auch nicht nur schöne Bilder zu sehen, sondern auch kleine Videoclips und die bringen uns die Gedanken vielleicht noch ein bisschen näher. Herzlichen Dank, Niklaus Sulzenauer vom Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn und Effelsberg.
Vielen Dank.
It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. And now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars?
Which means the tanks are ready to go. And here at about 5 seconds, we will hear seconds. The team.
Es gibt ein Jubiläum zu feiern. Der NASA-Mars-Rover Perseverance landete am 18. Februar 2021, also vor 5 Jahren, auf unserem äußeren Nachbarplaneten, dem Mars. Gestartet wurde diese Mission am 30. Juli 2020, wie wir im Hintergrund hören.
5, 4, engine ignition, 2, 1, 0. Release and liftoff. as the countdown to Mars continues, the perseverance of humanity launching the next generation of robotic explorers to the Red Planet.
Seit 5 Jahren forscht dieses fantastische Gerät mit seinem Kollegen Curiosity, der schon einige Jahre davor seine Reise angetreten hatte. Und hierzu begrüße ich ganz herzlich Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Weltraumforschung. Schönen guten Tag, Herr Köhler. Wie gesagt, 5 Jahre kann man sagen, Forschung, das ist ein Jubiläum. Und kann man schon mal so einen kleinen Rückblick den Hörerinnen und Hörern geben, was erreicht wurde? Ist, denn das Gerät ist ja in einer bestimmten Gegend niedergegangen, sollte unter anderem eben auch auf in der Hoffnung, Lebensspuren zu finden, aber nicht nur das.
Also da kann man auf jeden Fall sagen, dass die Mission ihrem Namen gerecht wird. Perseverance heißt ja so etwas wie Ausdauer und Hartnäckigkeit. Und als sie am 18. Februar 2021 gelandet sind, erfolgreich, war zunächst mal natürlich die Erleichterung riesengroß, denn das fand ja 2021, jeder erinnert sich, in Zeiten von Corona statt, als auch am Jet Propulsion Laboratory der NASA, wo das Kontrollzentrum angesiedelt ist, eben die Beschränkungen sehr hoch waren und das alles nicht so ganz einfach war, das mit den Beschränkungen zu verknüpfen, dass eben dort hunderte von Leute eben den Landevorgang begleiten mussten. Und als das Fahrzeug dann auf der Marsoberfläche war, ging es im Grunde genommen auch gleich los. Alle Systeme waren einsatzfähig und manche erinnern sich vielleicht, wenige Wochen danach wurde zum ersten Mal ein Helikopter getestet, der Ingenuity heißt, also Genialität gewissermaßen verkörpern soll, dass man in der dünnen Marsatmosphäre auch mit einem menschengemachten Fluggerät operieren konnte. Und auch das hat ganz, ganz großartig geklappt, viel länger und viel besser als vorhergesehen war. Und insofern ist schon mal technisch eine ganze Menge erreicht worden und möglich gemacht worden. Zum Beispiel auch autonomes Fahren unter Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und heute im Februar 2026 hat das Fahrzeug schon 40 Kilometer zurückgelegt. Also das ist großartig. Und dann kommen ja noch die wissenschaftlichen Ergebnisse.
Und da sind Sie ja als Planetologe doch sicherlich gut involviert, was die geologischen Forschungsergebnisse zum Beispiel angeht.
Also wir haben das Glück am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass wir mit mehreren Personen an der Mission wissenschaftlich beteiligt sind und so natürlich aus erster Hand die Daten mit einsehen können und eben auch an der Auswertung mitwirken. Also das fängt an bei der Stereo-Bilddatenverarbeitung, wo wir also Modelle der Umgebung in 3D anfertigen und Kartenwerke mit zur Verfügung stellen und solche Dinge. Und eben halt eben auch die Gesteine auswerten über Raman-Spektroskopie, die mineralogische Zusammensetzung messen. Und da sind natürlich interessante Sachen rausgekommen. Also wir haben vulkanische Gesteine, wir haben Seesedimente und Flusssedimente durch den Kanal, der von Nordost, Nordwesten in den Krater Jezero mündet. Wir haben Uferterrassen. Wir haben Carbonatgesteine, also kalksteinartige Sachen gefunden. Und das ist natürlich alles ganz, ganz großartig und zeigt, dass die Auswahl der Landestelle wissenschaftlich perfekt war einfach. Man hat lange gebraucht, um sich auf eine Landestelle zu einigen, über 5 Jahre. Aber die hat man dann eben gefunden in diesem Krater Jezero, wo ein Tal einmündet, von dem man weiß, dass dort Sedimente eingebracht worden sind und in diesem Krater sich ein See befand. Und die Hoffnung war natürlich, dass man organische Moleküle finden würde, also irgendetwas, was darauf hindeuten könnte, dass es einmal Lebensspuren dort gab und oder heute noch gibt und man die nachweisen könnte. Ganz so weit ist man noch nicht, aber man hat möglicherweise sogenannte Biosignaturen gefunden.
Jetzt muss ich mal fragen, das ist ziemlich sicher, dass es dort diesen See gegeben hat.
Dass es den See gegeben hat, das ist ganz sicher, dass es einen Fluss gegeben hat, der Sedimente eingebracht hat, die dann dort abgelagert wurden, das ist auch sicher. Was eben noch nicht sicher ist, ob das, was man so identifiziert hat, letztes Jahr gab es dann eine ziemlich aufregende Publikation, die gesagt hat, möglicherweise haben wir Ablagerungen so kleine Flecken auf einem Gestein, also Leopardenflecken wurde das genannt, die Kohlenstoff, Schwefel und Phosphor enthalten und hat dieses Stein auch beprobt, also ein kleines Loch gebohrt und dort eine Probe rausgezogen und eine zweite noch dazu und hat die zunächst mal an Bord von
von Perseverance untersucht und ist drauf gekommen, ja, das sind Kohlenstoffmoleküle mit Schwefel und Phosphor und das geht schon in die Richtung, dass es eine Biosignatur ist. Aber die Autoren waren ganz klar in ihrer Aussagen, haben gesagt, das ist noch kein Beweis, wir müssen weitere Untersuchungen machen.
Nun, 5 Jahre sind ins Land gegangen. Können Sie unseren Hörern noch etwas sagen? Ich erinnere mich, dass da so merkwürdige wie Perlen gefunden worden sind im Gestein, das gebildet worden ist, so die Aussage, unter Wasser, also im Wasserlauf.
Genau, das wässrige Milieu, das ist natürlich schon mal Voraussetzung für Leben und Mikroorganismen. Also da ist man eben an einem Punkt jetzt, wo man sagen könnte, ja, möglicherweise hat es hier Lebensspuren mal gegeben und die können wir fossil nachweisen. Und eines der Ziele der Mission ist ja, dass man dann Proben zur Erde bringen würde. Das heißt, man hat jetzt etwa 30 kleine Bohrkerne gezogen mit dem Bohrer am Ende des Arms, der den Perseverance hat, und wollte die eigentlich Anfang der 30er Jahre vom Mars abholen lassen, von einer gemeinsamen Mission der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation. Allerdings sind die Kosten da jetzt immer höher geschossen und so hat die NASA im Moment gesagt, also das Projekt ist jetzt erstmal gestorben, weil das kostet uns viel zu viel Geld. Da geht es Richtung 10 Milliarden Dollar und das kann man in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass dann irgendwann mal die Reißleine gezogen wird. Es wird freilich noch versucht, die Kosten zu reduzieren und das Projekt möglicherweise zu retten. Die Proben, die werden ja nicht alt und verderben, nicht? Das heißt, wenn das Ganze vielleicht in 15 Jahren dann stattfinden könnte, wäre natürlich viel gewonnen. Weil, wenn wir Proben vom Mars auf der Erde haben, haben wir natürlich experimentell ganz andere Möglichkeiten in den Laboren der ganzen Welt, diese auszuwerten. Und die Technik an Bord von Perseverance ist großartig, aber natürlich nicht so umfangreich, wie wir es in den ganzen Laboren der Universitäten und Forschungseinrichtungen auf der Erde hätten. Also das wäre noch ein Riesenwunsch, dass am Ende dieser Mission, selbst wenn sie schon beendet wäre in ein paar Jahren, man diese Proben dann doch noch vom Mars holen könnte.
Nun gab es an Bord dieser Raumsonde oder des Rovers ein Experiment, das hieß MOXIE. Und da ging es darum, zum Beispiel auf dem Mars aus den Materialien, die man dort vorfindet, Sauerstoff zu gewinnen. Und das war erfolgreich.
Das ist richtig, ja. Also MOXIE, das klingt schon mal auch lustig. Und da ist das Wort Oxygen halt drin, also für Sauerstoff. Und tatsächlich hat dieses Experiment gezeigt, dass man aus dem Kohlenstoffdioxid, wo eben auch Sauerstoff drin ist, im Molekül CO2, dass man daraus Atemsauerstoff gewinnen kann oder Sauerstoff, den man auch für andere Zwecke nutzen kann. Das Problem bei der ganzen Sache ist noch, es war sehr kleinteilig. Also man hat es auf ganz kleinem Maßstab hinbekommen. Und man weiß noch nicht so recht, wie man es in großem Maßstab dann technisch anwenden könnte. Das wäre jetzt der nächste Schritt, dass man mal versucht, also aus großen Mengen CO2, die es im Mars natürlich in unendlicher Menge hat, das wäre also überhaupt kein Problem, aus der Luft des Mars diesen Sauerstoff gewinnen könnte, so dass Astronauten über längere Zeiträume Atemluft auf dem Mars produzieren und nutzen könnten. Aber das ist ja sicherlich noch in einiger zeitlicher Entfernung, dass Menschen auf dem Mars landen werden. Also vor Ende 2030 wird es wahrscheinlich nicht passieren, weil einfach die technischen Sachen noch nicht alle getestet sind und das Geld noch nicht zur Verfügung steht und all diese Dinge. Es werden Menschen sicherlich irgendwann auf dem Mars herumspazieren können und dann möglicherweise den Sauerstoff, den MOXIE jetzt zum ersten Mal produziert hat, nutzen können.
Der Mars-Rover unternimmt ja auch Bohrungen. Das sieht man ja immer wieder auch auf Bildern. Kann man schon sagen, dass man hier was Besonderes gefunden hat, was sich grundsätzlich unterscheidet von irdischen Gestein oder ähnelt sich das Ganze?
Also es sind sehr viele verschiedene Proben genommen worden, die Vielfalt der geologischen Einheiten, die es in dem Krater Jezero hat, widerspiegelt. Also zunächst eben vulkanische Gesteine in der Ebene und dann die verschiedenen Sedimente, die der Fluss eingebracht hat in diesem Delta-Fächer, den man sieht, also Carbonate und Tonminerale, die entstehen, wenn vulkanisches Gestein in Kontakt mit Wasser war. Also das ist ein richtiger kleiner Materialkasten, den Perseverance da jetzt zusammengestellt hat. Und wie gesagt, diese Proben würden natürlich von den Wissenschaftlern gerne auf der Erde gesehen werden. Und ob das mal möglich sein wird, wenn die Kosten vielleicht nicht mehr ganz so groß sind, dass man andere technische Möglichkeiten hat, sie zur Erde zu bringen, das ist natürlich der Traum aller Geowissenschaftler, die sich mit dem Mars beschäftigen.
Drücken wir die Daumen, dass das bald in Erfüllung geht. Wie ich gehört habe, wollen auch die Chinesen Marsproben zur Erde transportieren und das vielleicht noch bis zum Jahr 2030 oder etwa um das Jahr 2030 herum. Sind Sie da unter anderem vielleicht mit involviert?
Also bei der chinesischen Mission nicht, aber es ist richtig, die haben das auch vor und sie haben das ja am Mond ganz klar demonstriert, wie gut sie sind bei Probennahme und Probentransport zur Erde. Das haben sie zweimal sehr, sehr gut hinbekommen. Aber es kommt noch was anderes, das bisher vielleicht viele noch nicht auf dem Schirm haben. Das ist die japanische Mission MMX, Mars Moon Exploration. Das heißt, die wird dieses Jahr im November zu den Marsmonden Phobos und Deimos fliegen. Und ein kleines Fahrzeug, etwas so groß wie ein bisschen größer als ein Mikrowellengerät, das von uns im DLR und den französischen Kollegen entwickelt worden ist mit einigen Experimenten an Bord, wird auf dem Marsmond Phobos abgesetzt werden und dort herumfahren und diesen Mond charakterisieren, seine Herkunft klären. Und die Japaner werden Proben von Marsmond Phobos nehmen und zur Erde zurückbringen. Die sollten dann 2031 auf der Erde landen. Also vielleicht schaffen es die Japaner als allererste, nicht die Chinesen und nicht die Amerikaner.
Es bleibt also sehr interessant und spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ulrich Köhler vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Weltraumforschung. Herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Ulmer.
Anfang und alles ist Ende.
Über unseren Köpfen kreist in über 400 Kilometern Höhe die internationale Raumstation mit einer doch interessanten Besatzung. Und hierzu begrüße ich den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen. Schönen guten Tag, Herr Fellenberg.
Schönen guten Tag.
Es sind wieder 7 Besatzungsmitglieder. Es war ja eine gewisse Zeit lang nur mit 3 Menschen besetzt, die 74. Stammbesatzung. Wer ist das und wie ist es dazu gekommen?
Ja, seit dem 14. Februar ist die Crew wieder auf 7 gebracht worden. Das ist ja die Stammbesatzungsgröße seit einigen Jahren. Auf amerikanischer Seite war ja das Dragon-Raumschiff Crew 11 am 14. Januar wegen eines medizinischen Notfalls vorzeitig abgekoppelt worden und am 15. Januar dann sicher vor der Küste Kaliforniens gewassert. Folge war, dass dann die ISS 74 Crew einen Monat lang nur mit einer dreiköpfigen Besatzung dort oben zugange war. Das heißt, da sind die Arbeiten natürlich außerordentlich eingeschränkt, weil ja die Station gewartet werden muss und natürlich auch die körperliche Ertüchtigung jeden Tag, also Sport an Bord, sehr wichtig ist. Obwohl die NASA keine Namen bekannt gibt, wenn es solche medizinischen Dinge gibt, hat sich nun der entsprechende Astronaut zu Wort gemeldet in einer Pressekonferenz Ende Februar. Und wir wissen, dass es Edward Finke ist, hatte seinen 4. Flug gemacht. Dieser Mann ist ja auch nicht mehr der Allerjüngste, er wird in 2 Wochen 59 Jahre alt. Und seinen ersten Raumflug hat er schon 2004 absolviert. 9-mal hat er Dinge im freien Weltraum repariert bzw. Arbeiten ausgeführt. Also ein sehr erfahrener Astronaut. Und auch einen solchen Mann, der sicherlich sehr gut trainiert ist, kann es da zu medizinischen Dingen geben kommen, die wirklich so gravierend sind, dass man einen Flug abbrechen muss. Das ist ja auf der ISS eine Neuigkeit gewesen.
Mike Finke hat ja auch bekannt gegeben, was die medizinische Ursache gewesen ist, dass man den Flug abbrechen musste.
Ja, es soll sich um ein Nierenproblem gehandelt haben und das ist auf der Raumstation nicht behandelbar. Man hat sich ja um ihn gekümmert, die gesamte Besatzung. Es war, wie gesagt, nicht auszuschließen, dass sich das noch weiter verschlimmert. Und um da kein Risiko einzugehen, hat man sich entschieden, den Flug abzubrechen. Es hat sich hinterher herausgestellt, dass das Problem nicht ganz so groß war, aber Sicherheit geht halt voran. Aber nun zu der aktuellen Crew. Auf russischer Seite ist es die Soyuz MS-28 Besatzung, die seit dem 27. November 2025 auf der ISS ist und voraussichtlich bis 26. Juli diesen Jahres bleiben soll. Es ist der Kommandant Sergei Kuzserskow, der seinen zweiten Flug macht, der russische Bordingenieur Sergei Mikhaev sowie der amerikanische Bordingenieur Christopher Williams, beide machen ihren ersten Flug. Auf US-Seite die neue Dragon Crew, die mit dem Freedom-Raumschiff, es ist schon der 5. Einsatz dieses Raumfahrzeugs, am 14.02. angelegt hat und voraussichtlich bis Oktober 26 bleiben soll. Kommandantin ist Jessica Meyer, die ihren zweiten Flug absolviert. Pilot Christopher Hathaway, der seinen ersten Flug absolviert, Missionsspezialist 1, ist für Europa die Französin Sophie Adenau mit ihrem ersten Raumflug und auf russischer Seite Missionsspezialist 2, Andrei Fedyaev, der bereits das zweite Mal im All ist. Nebenbei, es ist irgendwie bemerkenswert, dass unter den 7 Leuten 2-mal ein Sergei ist und 2-mal ein Christopher.
Da ja nun die Crew wieder komplett ist von 7 Personen, kann auch wieder die normale Arbeit auf der Raumstation ausgeführt werden. Was steht denn für die nächsten Wochen an?
Ja, das sind natürlich vor allen Dingen die wissenschaftlichen Arbeiten, die wieder im vollen Umfang ausgeführt werden können. Wir haben ja diverse Module mit großen wissenschaftlichen Einrichtungen, auch wir Europäer, dort auf der Raumstation. Und natürlich dadurch, dass wir jetzt wieder eine ESA-Astronautin dort oben haben, wird in Columbus wieder aktiver gearbeitet werden. Dann ist es so, dass der alte Frachter Dragon CRS 33 Ende Februar abgelegt hat am 26. mit etwa 2 Tonnen Materialien an Bord, die dann zur Erde zurückgebracht werden. Anfang März soll auch der japanische Transporter HTVX dort ablegen. Der macht dann aber noch eine ganze Weile eine Solo-Mission auf einer eigenständigen Umlaufbahn Mitte März ist ein amerikanischer Ausstieg, es ist der 94. aus der ISS vorgesehen. Da geht es um die Vorbereitung der Montage eines weiteren IROSA-Solarzellenmoduls, das zwischen die alten Solarzellen, diese großen Flächen, dazwischen gespannt werden soll. Eventuell wird es dann Ende März nochmal einen Ausstieg geben, am 18. März dann auch Cygnus NG23 verlässt die Raumstation und wird zum Abschluss gebracht und am 20. März schließlich auf russischer Seite auch das Progress-Raumschiff MS-31, also oft die Gelegenheit, dort oben guten alten Freunden Goodbye zu sagen. Für den 22. März um 12.59 Uhr unserer Zeit ist denn der Start von Progress MS-33 vorgesehen. Der hat sich ja nun um ein Vierteljahr verzögert. Wegen der Reparaturen an der Startrampe, es hat ja beim letzten Start dort in Baikonur große Beschädigungen gegeben. Die sind wohl weitgehend wieder behoben worden, sodass im Moment der 22. März für diesen Start ansteht. 2 Tage Überflugkopplung, dann am Poisk-Modul am 24. März. Am 3. April soll dann der nächste Cygnus-Transporter zur ISS starten, der am 6. April dort anlegen soll. Frühestens im April ist ein weiterer unbemannter Starliner-Flug vorgesehen, also dieses Boeing-Raumschiff, um es nochmals zu testen, bevor dann bemannte Flüge einigermaßen wohl sicher abgewickelt werden können. Lassen wir uns überraschen, ob der Termin im April gehalten werden kann und wie es dort weitergeht mit der Boeing-Kapsel.
Soweit erstmal zur internationalen Raumstation, aber um unsere Erde kreist auch noch eine zweite Raumstation, nämlich eine chinesische mit 3 Menschen an Bord. Und als erstes frage ich natürlich immer wieder, wer sind die 3?
Das sind Zhanglu, Wu Fei und Zhangong Zhang. Das sind die 3, die dort oben an Bord sind. Und nach dem Wirren um das Raumschiff Gensu 20 ist wieder alles normal. Wir erinnern uns, das Raumschiff Gensu 20 konnte nicht bemannt zurückkehren, weil es eine Beschädigung an einem Fenster dieses Raumschiffes gab in der Landekapsel, sodass man mit dem Raumschiff zurückkehrte, mit dem die neue Crew gekommen war und man ein unbemanntes Raumschiff hinterher schicken musste, sodass nun Gensu 22 dort angekoppelt ist für diese Besatzung. An Bord läuft alles. Es gibt diesmal noch nicht so sehr viele Videos über die Arbeiten, aber man kann davon ausgehen, dass es Routinearbeiten sind, was die Station angeht und natürlich viele wissenschaftliche Arbeiten. Man hat ja den großen Frachter entladen und auch neue Geräte für Forschungsexperimente dort installiert, also auch dort alle Hände voll zu tun. Die Mission, die jetzt dort oben ist, wird höchstwahrscheinlich bis Mai 2026 laufen und wie es dann weitergeht, das werden wir dann sehen.
Soweit die Information zur chinesischen Raumstation, kurz und knapp. Aber China ist auch in der letzten Zeit in die Öffentlichkeit getreten mit Erfolgen im Punkto Mondflug, speziell der bemannte Mondflug. Und da gab es einige erfolgreiche Tests.
Ja, bislang war ja nur immer von den Plänen geredet worden, dass man bemannt zum Mond fliegen will mit einem neuen Raumschiff. Aber jetzt wird die Sache ernst. Die Entwicklungen sind so weit vorangetrieben, dass das Raumschiff weitgehend fertig ist. Meng-Zhu heißt das neue Raumschiff und ist auch nur noch einteilig mit einem Gerätenteil dran, also keine Orbitalsektion mehr da vorne dran. Und auch die Trägerraketen für die Starts dieses Raumschiffs sind weitgehend fertig und es hat einen ersten Test gegeben. Das heißt, einen ersten Flugtest oder Flugabbruchtest des neuen Raumschiffs Meng-Zhu, wo man das Sicherheitssystem testet. Das heißt, die Rakete ohne zweite Stufe, das ist die CZ-10-Rakete, ist in Wenchang gestartet, hat über 100 Kilometer Höhe erreicht und bei Max-Q, also der höchsten Belastung, der dynamischen Belastung, die die Rakete dort erreicht während des Starts, hat man das Sicherheitssystem, diese Rettungsrakete, die oben drauf ist, wie bei Soyuz, gezündet und hat das Raumschiff von dieser Rakete entfernt. Das hat alles hervorragend funktioniert. An 3 Fallschirmen ist die Kapsel dann sicher im Meer gelandet. Alles, wie gesagt, wirklich ganz hervorragend. Das ist ein richtiger, gewaltiger Schritt voran. Es ist zu vergleichen damals mit den amerikanischen Apollo-Missionen, als man eine Little Joe oder Big Joe damals entwickelt hat für die Apollo-Flüge. Little Joe war ja bei der Mercury, wo man das auch getestet hat. Hier macht man es mit der Grundstufe der Trägerrakete, die für den Start vorgesehen ist, also das ist die kleine Rakete, das ist für Flüge dieses neuen Raumschiffs Meng-2 in der Erdumlaufbahn vorgesehen. Ein erster bemannter Flug, da rechnen wir damit, dass es 2027 stattfinden wird, wird zur Raumstation gehen. Auch dieses Gensu-Raumschiff soll dann mal abgelöst werden, Ende der 20er Jahre. Aber es ist auch schon so weit, dass man nun, der Start ist im Moment für den 5. April vorgesehen, die große Rakete, die CZ-10B, starten will, mit der dann auch die bemannten Mondflüge, also zumindest diese Raumkapsel, dieses Meng-2-Raumschiff, zum Mond fliegen wird. Wie das genau ablaufen wird, diese Mission, diese unbemannte Mission, ist noch nicht bekannt oder noch nicht öffentlich bekannt, sagen wir es mal so. Dann wird man sehen, dass man sicherlich auch 2028 zumindest erst einmal unbemannt und dann vielleicht auch schon bemannt zum Mond, um den Mond herumfliegt, bevor es dann um 2030 eine bemannte chinesische Mondlandung geben kann. In China geht also alles planmäßig voran und man ist auf dem Weg zum Mond um das Jahr 2030.
Und da wollten ja eigentlich die USA schon sein, nämlich mit einer Mondumrundung Artemis II. Und hier gibt es einige Probleme.
Ja, in den USA geht das nun nicht ganz so planmäßig voran, weil es Schwierigkeiten mit der Trägerrakete gibt. Der erste Starttermin im Februar konnte nicht gehalten werden, weil es bei der Probebetankung ein Wasserstoffleck gegeben hat. Man hat sich darum gekümmert, Reparaturarbeiten ausgeführt und wollte einen zweiten Betankungstest durchführen, hat aber in der Zwischenzeit festgestellt, dass es ein Problem gibt mit dem Heliumdrucksystem. Helium wird zur Bedrückung der Tanks dann auch verwendet. Hier hat es ein Problem gegeben, was dazu führt, dass man eine intensive Reparatur oder Durchsicht und Reparatur vornehmen muss, was aber auf der Startrampe nicht geht. Und so gibt es jetzt einen Termin, also der Märztermin, den man dann hatte, den 7. März, den konnte man auch damit nicht halten. So gibt es jetzt einen Termin, frühestens 1. April 2026. Man muss wissen, es ist erst der zweite Start dieser riesigen Rakete, dieser SLS-Rakete. Und der erste Start war vor 4 Jahren. Die werden quasi, wenn man so will, in Handarbeit gefertigt. Und es gibt noch wenig Erfahrung. Man will natürlich bei einem ersten bemannten Start so vorsichtig wie möglich gehen, so sicherheitsmäßig wie möglich. Und so wird es also vor dem 1. April keinen Start geben können. Und wir werden dann beim nächsten Mal ausführlicher darüber berichten können.
Soweit der Herr Fellenberg, den wir gleich wieder hören im Astronautischen Tagebuch.
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Zu hören ist immer noch das Raumfahrtjournal. Wir kommen zur Rubrik Astronautisches Tagebuch. Darin stellen wir alle Raumfahrtmissionen vor, die im Monat Januar 2026 stattgefunden haben. Hier habe ich wieder den Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen am Telefon. Herr Fellenberg, es waren wieder eine ganze Reihe von Missionen. Nicht alle waren erfolgreich. Wie sah das im Einzelnen aus?
Wir hatten 24 Startsversuche, davon 3 Fehlstarts, allein 2 in China. 328 Satelliten gelangten ins All und von diesen Starts waren allein 13 mit der Falcon 9 Rakete und 8 Starts in China. Nur 3 Starts erfolgten also nicht von diesen Playern. Aber fangen wir an mit dem ersten Start am 3. Januar 2026 an Bord einer Falcon 9 Rakete in Vandenberg, der Satellit CSG-3, das ist Cosmos SkyMed, das ist ein Aufklärungssatellit aus Italien, 2205 Kilogramm schwer. Zu bemerken ist auch, dass wieder alle Grundstufen der Falcon Raketen sicher zur Erde zurückgekehrt sind. Nächster Start, wieder eine Falcon Rakete in Cape Canaveral am 4. Januar, Starlink Mission G688 mit 29 Satelliten. Am 9. Januar Starlink Mission G696, Falcon 9 in Cape Canaveral mit 29 Satelliten. Am 11. Januar eine Falcon in Vandenberg mit einer interessanten Mission, und zwar Pandora, das ist der Hauptsatellit dabei gewesen in dieser Twilight-Mission. Das ist ein Satellit, der 20 bekannte Exoplaneten untersuchen soll auf deren Atmosphäre und Atmosphärenzusammensetzung. Hinzu kam sekundär 39 weitere Kleinsatelliten aus Kanada, den USA, Großbritannien, der Türkei, Deutschland, Spanien, Finnland und Luxemburg, höchstwahrscheinlich für Australien. Dann haben wir eine Mission, die nicht erfolgreich war, ein Fehlstart am 12. Januar in Sriharikota in Indien an Bord einer PSL-VDL-Trägerrakete, der Erderkundungssatellit EOS-N1. Das ist ein Aufklärungssatellit der Militärbehörde DRDO, der ins All gebracht werden sollte. Es funktioniert die dritte Stufe nicht, sondern eine Feststoffstufe, die kurz vor Brennschluss versagt hatte und der Satellit dann abgestürzt ist. In der Sekundärmission sollten 14 weitere Kleinsatelliten ins All gebracht werden aus Indien, Brasilien, Nepal und Thailand sowie eine KIT-Kapsel aus Spanien, Frankreich. Diese Kapsel hat tatsächlich den Wiedereintritt in die Atmosphäre überlebt, hat sich dann von der Stufe getrennt und hat noch Daten übermittelt bei der Rückkehr bzw. nach dem Eintreten in die Erdatmosphäre. Eine Bergung aus dem Meer war nicht vorgesehen. Am 12. Januar wieder eine Starlink-Mission G697 an Bord einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral mit weiteren 29 Satelliten. Dann am 13. Januar der erste Start in China im Jahr 2026 an Bord einer Changzheng 6A-Trägerrakete, der vermutlich militärische Radaraufklärungssatellit Yaogan 5001. Ein weiterer Start am 13. Januar in China an Bord einer Changzheng 8A in Wenchang. Hulian Wang D18, das ist eine Gruppe von 9 weiteren Internetsatelliten. Am 14. Januar in Cape Canaveral eine Falcon-Rakete mit der Mission Starlink G698 mit 29 Satelliten. Am 15. Januar in China in Yuquan an Bord einer Changzheng 2C-Trägerrakete Alsat 3A, das ist der erste von 2 optischen Hochleistungs-Erderkundungssatelliten, die in China gebaut wurden, für Algerien. Am 15. Januar in China vom Gelben Meer aus von einem Schiff die Gusheng-Xing 1S-Trägerrakete mit weiteren 4 Internetsatelliten IoT, Internetsatelliten des Apokalypse-Netzes Tianqi 1.37 bis 1.40. Dann haben wir den ersten Fehlstart in China am 16. Januar 26 an Bord einer Changzheng 3B-Trägerrakete, also einer sehr lange eingesetzten und sonst zuverlässigen Trägerrakete in Xichang mit einem Technologieerprobungssatelliten Xi'an 32. Die dritte Stufe soll während der Brennphase versagt haben. Am 17. Januar dann in Yiuquan eine Gusheng-Seng-2-Trägerrakete, also das war der erste Testflug dieser auch Ceres-2 genannten Trägerrakete. Hier kam es zu einem Fehlstart. 6 Satelliten waren an Bord. Die erste Stufe hatte versagt. Am 17. Januar ein weiterer Start einer Falcon-Rakete in Vandenberg unter der Bezeichnung NROL 105. Das sind weitere 9 Starshield-Aufklärungssatelliten mit der Tarnbezeichnung USA 572 bis 580. Am 18. Januar eine Falcon 9 in Cape Canaveral Starlink-Mission G6100 mit weiteren 29 Satelliten. Weitere 9 Internetsatelliten in China an Bord einer Shenzhen 12-Trägerrakete am 19. Januar, Hulian Wang, Gruppe 19. Am 22. Januar eine Falcon 9 in Vandenberg, Starlink-Mission G1730 mit 25 Satelliten. Am 22. Januar ein weiterer Start, diesmal in Onenui in Neuseeland mit einer Elektron-KS-Trägerrakete, die Satelliten MR1 und MR2, das sind Kommunikationssatelliten für die Regierung Neuseelands. Am 25. Januar eine weitere Falcon-Mission von Vandenberg Starlink G1720 mit weiteren 25 Satelliten. Am 28. Januar ein Falcon-Start in Cape Canaveral, GPS 3 SV09, das ist der vorletzte Satellit der herkömmlichen GPS 3-Generation der US-Luftwaffe, der natürlich, wie wir alle, die mit dem Auto GPS benutzen, natürlich auch zivil genutzt werden kann. Er trägt die Bezeichnung des Astronauten Allison Onizuka und die Tarnbezeichnung USA 581. Eine weitere Starlink-Mission am 29. Januar, eine Falcon-Rakete in Vandenberg, G1719 mit weiteren 25 Satelliten. Eine weitere Elektron-Mission in Onenui in Südneuseeland am 30. Januar, Neosat 1A, das ist ein Verifikationssatellit für ein Netz von modernen Erderkundungssatelliten aus Südkorea. Am 30. Januar ein weiterer Starlink-Start G6101 mit einer Falcon-Rakete in Cape Canaveral, 29 Satelliten, und am 31. ein weiterer, also der zweite ALSAT-Satellit, ALSAT-3B, mit einer Shenzhen 2C-Trägerrakete aus Yiuquan, also der Erderkundungssatellit aus Algerien. Lassen Sie mich noch ganz kurz einen Nachtrag zur letzten Ausgabe. Wir hatten ja da ja berichtet über den fehlgeschlagene Mission einer H3-Trägerrakete in Japan an Bord Mishibiki 5, ein Navigationssatellit, und wir sagten, dass der Satellit einen sehr niedrigen Orbit erreicht hat und bereits im zweiten Orbit in der zweiten Perigeumshöhe abgestürzt sei. Die Untersuchungen haben ergeben, dass Fehlverhalten der Rakete daran lag, dass die Nutzlastverkleidung beim Absprengen zerbrochen ist, die Zweitstufe beschädigt hat, aber auch den Satelliten beschädigt hat, sodass der sich von der Rakete getrennt hat, noch bevor sich die Erststufe getrennt hatte und quasi mit der Erststufe abgestürzt ist und bei Weitem keine Erdumlaufbahn erreicht hat. Die Oberstufe soll allerdings diesen kurzen Orbit erreicht haben und nach anderthalb Erdumkreisungen dann abgestürzt sein. Soweit alles, was hierzu zu sagen ist, und den ganzen Start soweit von mir.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Fellenberg von den Essener Raumfahrtinformationen für die Übersicht Monat Januar 2026.
Bitteschön.
Mit dem astronautischen Tagebuch sind wir auch wieder am Ende unserer heutigen Raumfahrtjournal-Ausgabe angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten bei den Hörerinnen und Hörern. Tschüss, sagt Detlef Höhner. We could walk forever.
ganze Wahrheit auf www.radio.de.